Ja, ich bin richtig bewegt, wie das heute, was wir als Gebetsanliegen genannt haben und das, was wir gesungen haben, die Bibel ganz aktuell werden lässt, obwohl das Geschehen, was wir heute zusammen uns anschauen wollen, schon fast 3000 Jahre her ist und in dieser Bibel steht. Hoffnung und Dankbarkeit, das ist ja eine Sache, die wir immer gerne haben. Das ist etwas, was uns antreibt, wo wir sagen, das möchte ich gern. Und mit dem Teil, wo ich jetzt starte, mit dieser Geschichte, die hat keinen hoffnungsvollen Start. Wir lesen aus 2. Könige, Kapitel 4, am Anfang. Eine Frau der Prophetenjünger schrie zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann ist gestorben. Du weißt ja, dass er den Herrn fürchtete. Nun kommt der Gläubiger und will meine beiden Söhne zu Sklaven machen. Elisa sprach zu ihr, was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach, ich habe nichts im Hause, als einen Krug mit Öl. Er sprach, geh hin und erbitte dir Gefäße von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße. Und davon nicht wenige. Und gehe hinein ins Haus, schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu. Dann gieße alle diese Gefäße Öl. Vers 5 weiter. Sie ging von ihm, sammelte und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Diese brachten ihr die Gefäße und sie goss Öl hinein. Und als sämtliche Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir doch noch ein Gefäß her. Er aber antwortete ihr, es ist kein leeres Gefäß mehr hier. Da stockte das Öl. Und sie kam hin und sagte es Elisa. Der Mann Gottes sprach, gehe hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Du und deine Söhne sollen von dem Übrigen leben. Was für ein Nachruf dieser Ehefrau. Dein Knecht, mein Mann. Wir hätten es wohl andersrum gesagt, nicht wahr? Erst die eigene Beziehung, also mein Mann. Ach ja, also hat ja auch für dich gearbeitet. Aber sie sagte, dein Knecht, mein Mann. Und du weißt es. Ja, was weiß Elisa, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Das Herz des Mannes war also zutiefst auf Gott ausgerichtet. Das sagte die Frau damit aus. Was für ein Zeugnis. Was wird man am Ende unseres Lebens sagen? Auch Gottesfurcht, Entschiedenheit und Treue. Ja, das waren die Kennzeichen über 2 Jahrtausende der Christen, die uns vorangegangen sind. Auf der anderen Seite spürt man die Liebe zu dem Ehemann und zu den Kindern, zu ihren Söhnen. Und auch nun kommt die Not, in der sie steckt. Die Familie hat Schulden. Woher und warum, das steht da nicht. Das ist hier nicht gesagt. Das ist kein gutes Erbe, oder? Was der Papa seinen Jungs hinterlassen hat. Aber als ein gottesfürchtiger Diener wird es bei ihm nicht um Luxus gegangen sein, wie bei uns so oft. Hat der Mann nicht vorgesorgt? War es vielleicht das teure Haus, der schöne Eselskarren? Oder ist es die Folge der Hingabe an den Dienst bei Elisa? Und etliche von uns gucken jetzt vielleicht und denken, boah, das könnte mir in meinem Leben mit Blick auf meinen Lebensstandard, niemals passieren. Und deswegen hinterfrage ich das mal, wie kann das denn sein? Hätte sich das Leben dieses Mannes aber genauso wie uns, bei uns heute, häufig nur um das Irdische gedreht, statt um die Ewigkeit, wäre die Frau jetzt wahrscheinlich nicht beim Elisa gelandet. Aber nun steht dieser Schuldner vor der Tür und will die 2 Kinder als Sklaven verkaufen. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Hinterlassenschaft sollen die Kinder ausbaden, die Ehefrau muss leiden. Das ist heute noch genauso. Was Papa und Mama anrichten, haben oft die Kinder auszubaden. Eine große Not heute. Und das ist der Grund, warum diese Frau zu Elisa kommt, warum diese Frau zu Gott kommt. Sicherlich hat sie inzwischen alles Menschenmögliche versucht, um diese Schuld loszuwerden. Sie hat sich bemüht, sie hat sich abgerackert, sie hat gearbeitet, sie hat verkauft, was sie hatte. Aber jetzt ist sie leer. Was macht der Elisa? Er sagt zu ihr, was soll ich für dich tun? Das klingt so ein bisschen ratlos, ne? Was soll ich für dich tun? Ja, liebe Frau, hier, ich habe auch nichts, guckst du. Das klingt so ein bisschen nachfragend. Was möchtest du denn, aber was soll ich denn tun, oder? So eine Gegenfrage bei dieser drohenden Not scheint uns seltsam. Aber darin verborgen ist das Wissen und die Weisheit von Elisa, ich kann wirklich nichts tun. Du kommst zu mir, liebe Frau, mit dieser Frage, mit deiner Not, aber ich kann dir wirklich nicht helfen. Er als Mensch war nicht in der Lage, ihr da zu helfen. Aber er wusste, es gibt einen, der kann helfen. Einen. Das haben wir hier in der Gebetsgemeinschaft eben gerade auch gemeinsam getan, weil wir diesen einen auch kennen, nicht wahr? Was hätten wir gemacht in der Situation von Elisa? Was hätten wir gemacht? Wir wären sofort aktiv geworden. Ja, die Frage fordert einen doch ziemlich gleich heraus. Was hätten wir gemacht? Wir hätten Geld gesammelt. Wir hätten Spenden weitergeleitet. Wir hätten vielleicht mit dem Schuldner gesprochen. Oder gar der Frau, wenn das Schlimmste käme, Kirchenasyl gegeben und so weiter. Nicht aber so der Mann Gottes. Nein, der Elisa macht was anderes. Er fragt sie etwas und das ist ganz zentral in diesem ganzen langen Bibeltext. Er fragt sie, was hast du? Was hast du? Los, sag es. Er fragt sie nicht, also was fehlt dir denn? Er fragt sie auch nicht, was brauchst du? Erzähl mal genau, wie viel Dinare, Dollar, Euro hättest du denn gern? Nein, der Mann Gottes sagt dir, sage mir, was hast du im Haus? Die Frau steht vor Elisa und überlegt, was habe ich? Was kann ich? Eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Sie muss ihre Armut bekennen und zugeben, dass da nichts ist, außer nur ein Krug mit Öl. Und das reicht ja nicht mal zum richtigen Leben, nicht wahr? Und darum ist sie ja so verzweifelt. Deswegen bin ich ja zu dir gekommen, Elisa. Und ich suche Rat bei dir. Was wäre meine Antwort gewesen auf die Frage, was hast du? Ich kenne das, mein Haus, mein Auto, meine Arbeit, meine Gesundheit, meine Yacht, mein Wohnwagen, mein Vorgarten, meine schöne Küche. Hätten wir gesagt, Elisa, ich habe alles. Eigentlich brauche ich deine Hilfe nicht, so ein bisschen Gott eingreifen vielleicht. Aber solange wir unsere Hilfe außerhalb von Gott suchen und sie da festmachen, werden wir uns wahrscheinlich nicht an Gott wenden, oder? Da kommen manchmal halbherzige Gebete zustande, diesem Gespräch mit Gott. Gott, eigentlich, ja, ich musste mal wieder bei dir anklopfen, bin mal da. Und das Reden mit Gott, erwarten wir dann wirklich Gottes Wirken in unserem Leben? Und was ist, wenn Gott auf einmal plötzlich mit dir und mir sprechen will? Wenn auf einmal Situationen da sind, die wir selber nicht mehr in der Hand haben. Wir können nichts mehr. Wir haben alles versucht und gegeben, aber mehr geht nicht. Was ist aber, wenn Gott plötzlich dasteht und sagt, du hast doch etwas. Und ich komme und sage, nee, auf einmal habe ich Ausreden. Es ist meine Zeit. Es ist mein Können. Es ist mein Wissen. Und auf einmal machen wir uns arm. Wenn Gott kommt und sagt, hier, du hast doch etwas, dann stehen wir vor Gott mit unserem vermeintlichen Unvermögen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das, dass ich dann sage, oh Gott, das ist eine gute Idee, aber ne, ich finde schon irgendeine Ausrede. Aber wir stehen ja vor Gott und er schaut uns an und sagt, was hast du mit deinem Geschick, mit deinem Zeugnis, mit deinen Talenten und Gaben? Stellt euch vor, ich würde jetzt heute Morgen ganz konkret hier vorne fragen, was hast du, was kannst du? Und alle, die dann nicht aufstehen, die dann sitzen bleiben oder schlafen, da würde ich dann hingehen und sagen, Mensch, überleg doch einmal, was hat Gott dir Gutes geschenkt, was hat Gott dir gegeben? Und ich denke, dann wird jedem etwas einfallen, was habe ich, was kann ich? Oder? Und dann stehen wir vielleicht trotzdem wie Mose vor dem brennenden Dornbusch, vor diesem Wunder und sagen, boah, ich habe nichts, außer diese abgebrochene Gehhilfe hier. Ja, damit kann man ja nichts machen. Aber genau das wollte Gott gebrauchen. Bei Mose genau das Gleiche wie bei dieser Frau. Was hast du? Und die Jünger damals, als 5000 Menschen zum Gottesdienst kamen zu Jesus, da fragte Jesus die Jünger, was habt ihr? Auch sie mussten ihre Armut bekennen. Ich habe nichts. Das ist gut, wenn wir das für uns selber auch erkennen. Ich selber habe nichts, aber da ist jemand bei mir. Das ist der Große, das ist der Starke, der hat und kann alles. Und dann schaue ich, was habe ich? Und sie sagen, 5 Brote und 2 Fische und 5000 Menschen. Das ist nichts. Und trotzdem sagt Gott, gib mir das. Bei all diesen Begebenheiten hat unser Herr das benutzt, was armselig, teilweise auch schwach war, das, was fast nichts war, um sich selber zu verherrlichen. Ist das nicht großartig? Um damit andere Menschen zu segnen und das zu geben, was sie in ihrer Not, in ihrer Verzweiflung brauchen. Ist Gott noch derselbe? Hallo? Ist Gott noch derselbe wie damals? Ja, er ist es. Ist für den Herrn etwa eine Sache zu wunderbar, zu schwierig? 1. Mose 18? Nein. Ist die Hand des Herrn zu kurz, um zu helfen? Nein, 4. Mose 11. Es gibt Dinge, die müssen wir tun. Es gibt andere Dinge, die kann nur Gott tun. Und manches muss draußen unter den Augen der Öffentlichkeit passieren und manches muss hinter verschlossenen Türen geschehen, alleine mit Gott. Die Aufgabe dieser Frau war es, wir sehen es dort vorne noch einmal in dem Text, die Aufgabe der Frau war es, loszugehen, von den Nachbarn sich leere Gefäße zu erbitten, nicht wenige. Das war ihre Aufgabe, das konnte ihr niemand abnehmen. Da musste sie gehorsam sein und zu den Menschen hingehen und anklopfen. Das fällt uns manchmal vielleicht ganz leicht bei der lieben Nachbarin, die sowieso immer geholfen hat. Gell? Das klappt, da kann man dann klopfen und sagen, du, ich bräuchte mal ein kleines Töpfchen. Hast du mal eins? Wofür? Ich wollte es mir nur mal angucken, leihst du mir eins? Vielleicht eins mit Deckel wäre schön. Ja, da kommen wir mit diesem Auftrag Gottes zu dieser Person und dann suchen wir vielleicht sogar noch nach einer Ausrede, warum wir denn jetzt dieses Gespräch gesucht haben. Und die Frau, die hilft vielleicht gerne. Sie hätte vielleicht noch viel mehr bekommen, hätten wir ihr gesagt, worum es geht, was uns bewegt, was uns am Herzen liegt. Dabei wäre diese klare Antwort doch viel besser gewesen. Jetzt hat sie dieses Töpfchen und damit ist der Auftrag doch erfüllt. Ist geschafft. Ich habe bei meiner Nachbarin geklopft. Yeah, ich habe ein Töpfchen bekommen. Super, damit gehe ich jetzt rein und verschließe mich schnell zu Hause, stelle es auf den Fußboden und warte. So leben wir doch, wenn wir ehrlich sind, oder? Wir meinen, vieles zu haben und vieles zu können und den Auftrag Gottes so nebenbei ein klein bisschen umzusetzen. Am Sonntag eine Stunde Gottesdienst aus den Rippen geschnitten. Ja, damit werden wir Gott doch schon gerecht, oder? Der Auftrag damals an die Frau war, Geh hin und sammle leere Gefäße. Schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße in alle Gefäße das Öl aus dem Krug ein. Nun muss die Tür geschlossen werden. Das Wunder, das Gott wirken will, verträgt keine Zuschauer. Keine Zuschauer, kein Event, keine Party. Gott benutzt, was die Frau hat, nur leere Gefäße und Öl. Und Gott lässt das Öl fließen. Fließen in diese Gefäße, die sich füllen. Im Verborgenen dieser gehorsamen, treuen Familie. Was können wir daraus lernen? Klar war, dass der Schöpfer Gott unseren Glauben sehen möchte. Der Notschrei zu Elisa, ja, das Eingestehen der eigenen Unmöglichkeit. Den Auftrag von Gott umsetzen und dann zu erleben, wie Jesus Christus helfend in meinem Leben, in meine Situation eingreift. Wir haben es vorhin getan bei der Gebetsgemeinschaft. Vielleicht betest du auch zu Hause um Unterstützung für eine notgeratene Glaubensschwester oder Nachbarin und bittest Gott darum, ja, dass Unterstützung kommt, vielleicht finanzielle Situation. Du betest vielleicht für eine Missionsgesellschaft wie Movida. Sagst Gott, bitte schenke doch. Und du siehst vielleicht deinen abgespannten Glaubensbruder hier mit sitzen und betest für ihn, Gott, schenke ihm Kraft, anstatt ihm vielleicht im Garten zu helfen. Oder du siehst ein Kind, was traurig ist, weil das Schuljahr endet und Corona und Homeschooling hat nicht ganz so geklappt, wie die Eltern sich das gewünscht haben und jetzt gibt es Zeugnisse. Mach dem Kind Mut, einen Besuch zu machen, eine evangelistische Arbeit anzufangen, einen wackeligen Stuhl hier zu reparieren oder im Kindergottesdienst zu unterstützen. Übrigens, dafür ist nicht die Jugend zuständig. Der Elisa hat nicht gesagt, du pass auf, liebe Frau, stell mal deine zwei Jungs an. Ne, die können ja mal rumlaufen und klopfen. Die haben sicherlich geholfen beim Tragen. Aber es war ihr Job. Es war ihre Aufgabe, diese Kontakte und diese Gespräche, die sie hat, zu nutzen und zu gehen. Elisa sagte zu ihr, geh hin, geh du selber hin. Du hast einen Auftrag, ich habe einen Auftrag, leere Gefäße zu sammeln und nach Hause zu tragen. Ja, diese leeren Gefäße können manchmal nicht nur solche Töpfe sein. Leere Gefäße können auch Herzen der Menschen sein. Leere Gefäße, die da rumlaufen, die da rumstehen. Wo wir sagen, ja, ich, so wie dieser Lisa, ich kann nichts, aber Gott kann. Gott kann das doch. Ja, und das, jetzt wo die Corona-Beschränkungen schon wieder aufgehört haben, ein Stück weit, ist das möglich geworden, eine Kugel Eis zu essen im Stadtpark bei einem Gespräch. Übrigens, nicht du musst die einladen, die traurig sind, sondern auch diejenigen, die einsam und traurig sind, dürfen dieses Gespräch suchen, so wie diese Frau. Es geht ja nicht nur um die Erwartung der anderen, sondern es geht darum, was ist mein Auftrag? Was kann ich tun? Und diese Frau hat den Auftrag, loszugehen und zu sammeln. Ja, wir wollen manchmal etwas erzwingen, was nur Gott tun kann. Nicht wahr? Wir bitten und bitten. Aber viel öfter erwarten wir etwas von Gott, was wir selber tun müssten. Ja? Und dann geschieht das unerklärliche Wunder. Und das ist eigentlich nur so eine Art Randnotiz. Ja? Es geschieht etwas. Stellen wir uns die Szene einmal bildlich vor. Da wartet der Schuldner, der hat angedroht, die Kinder mitzunehmen und als Sklaven zu verkaufen. Für die Kinder war das nicht egal, was da jetzt geschieht. Könnt ihr euch sicher sein. Die wussten, was ihnen droht. Das war damals gängige Praxis. Damit hat der Schuldner sein Geld geholt, dass er die Familie als Sklaven verkauft hat. Den Kindern war das nicht egal. Mama, was tust du da? Und die Mama, die Frau, in ihrer Verzweiflung, auch um ihre Kinder, weil das war nicht nur ihre Kinder, es war auch ihre Altersversorgung. Ihr war es erst recht nicht egal, ob und was da jetzt geschieht. Also die Erwartung war schon da, was geschieht jetzt? Die Erwartung an Gott, Gott, du musst handeln. Und da war dann noch der Elisa, der ihr diesen Auftrag gegeben hat. Glaubt ihr, dem war das dann egal, was passiert? Da hat ihr da was, einen Brocken hingeschmissen, gesagt, mach mal so und so. Und dann ist er nach Hause gegangen, hat sich hingelegt und oder spazieren und weg. Ihm war das genauso wenig egal, weil er Gottes Wort weitergegeben hat. Jetzt ist Gottes Eingreifen und Handeln richtig gefragt. Nun, hinter diesen verschlossenen Türen des Hauses stehen viele, viele leere Gefäße. Die Frau hat auf die Anweisung von diesem Mann Gottes gehört und danach gehandelt. Hören ist doch okay, handeln, boah. Wie geht's uns manchmal? Was wäre übrigens, wenn die Frau die Töpfe gesammelt hätte und gesagt hat, Leute, es soll irgendwas geschehen. Elisa hat das gesagt, wir machen eine große Eventparty bei mir im Garten. Bringt mal alle eure Töpfe mit. Wäre dann das Gleiche geschehen? Ich denke nicht. Genauso wenig wäre das Gleiche passiert, hätte sie sich einfach mit ihren Jungs in die Wohnung eingeschlossen und gedacht, naja, vielleicht bringt der Schuldner ja einen Topf mit. Oder wenn nicht, ich habe zumindest die Tür zu. Gott, nun mach was. Übrigens, wenn ich hier von Öl spreche, die Männer denken gleich an Motoröl. Nein, das war wahrscheinlich gepresstes, echtes Bio-Olivenöl ohne Zusätze. Ja, und deswegen mussten diese Krüge, die sie da gesammelt hat, auch leer sein. Leer. Und deswegen hat der Elisas gesagt, leere Töpfe, die mussten also auch sauber sein. Steht da ja gar nicht, oder? Da steht nichts von, dass der Elisa gesagt hat, und dann schrubbt die ordentlich, weil dieses teure Öl, was du da reingießt, das hat ja einen Wert. Das hat die Frau so gewusst. Sie hat nämlich ihren Verstand gebraucht. Das ist etwas ganz Wichtiges. Gott sagt nicht, schalte deinen Verstand aus und ich tue irgendein Wunder und du wirst überrascht sein, sondern die Frau hat ihren Verstand brauchen müssen, um die Töpfe und die ganzen Krüge und Gefäße zu reinigen. Also Gott hat uns den Kopf nicht nur zum Frisieren gegeben, sondern halt wirklich dafür, dass wir unseren Kopf einschalten und nutzen und sagen, jawohl, Gott hat meinen Auftrag gegeben, ich habe jetzt das getan. Was kann ich tun? Und sie gießt das Öl. Sie gießt und das Öl fließt. Und sicherlich kommt sie aus dem Staunen nicht heraus. Erste Krug, ganz zaghaft. Es fließt bis zum Rand. Zweiter Krug, oh, da kommt noch mehr. So groß ist der Krug doch gar nicht. Dritter Krug, oh, es fließt noch mehr. Und ich denke, sie ist immer froher geworden, je mehr Krüge voll da standen. Das heißt, das Gefühl dieser Frau kam. Jawohl, als sie die Krüge voll gegossen hat, als sie auf diesem Weg war, das gehorsam zu tun. Wir möchten es ja gerne mal andersrum. Gott, wenn du mir jetzt das richtige Gefühl gibst, mich richtig glücklich machst, dann gehe ich zu meinem Nachbarn, der gerade draußen Rasen mäht, ja, und sage, hey, das finde ich toll von dir, dass du Rasen mähst. Ja, es hat mich richtig schön wach gehalten, eigentlich war ich müde, ich musste nämlich Kinderstunde vorbereiten, sonst wäre ich eingeschlafen, das Geknatter von deinem Rasenmäher hat mich wach gehalten. Wir möchten am liebsten, dass unsere Gefühle erstmal da sind, nicht wahr? Gerade wenn es um solche wichtigen Sachen geht, was sagt denn mein Gefühl, was sagt denn mein Bauch? Der eine hat einen größeren, der andere hat einen kleineren Bauch, der eine achtet mehr auf die Gefühle, der andere weniger. Aber ist das entscheidend? War das entscheidend? Nein. Diese Frau hat gehandelt und dabei ist sie ganz sicher immer froher geworden. Und dann sagt sie zu ihrem Jungen, du, bitte gib mir das nächste Gefäß, Junge. Mutter, es ist kein leeres Gefäß mehr da, ist die Antwort. Sie schaut sich um. Sie schaut sich um, tatsächlich. Alles ist voll. Alles ist bis zum Rand gefüllt. Und dann plötzlich fließt kein Öl mehr. Sofort. Unwiderruflich. Es hat aufgehört. Jetzt fließt nichts mehr. Frage, weil kein Öl mehr da ist? Weil Gottes Wunder gestoppt hat? Er hatte nicht mehr? Warum stoppt das Öl? Weil kein Gefäß mehr da ist. Das, was sie gesammelt hat, das, was sie an Glauben hatte, das, was sie getan hat, hat Gott komplett 100% bis zum Rand genutzt, bis zum letzten Tropfen. Kein Tropfen verschwendet, kein Tropfen ist übergeblieben. Nicht die Menge des Öls ist entscheidend, sondern die Menge der gesammelten Gefäße in diesem geschlossenen Haus. Dabei ist das Öl, wie die Bibelkenner wissen, ein Zeichen für den Heiligen Geist. Und Gefäße sind wir Menschen. Merken wir, dass aus einem Gefäß viele gefüllt werden können? Nicht als Event, nicht als Party, sondern so wie hier vielleicht im geschlossenen Haus hinter verschlossenen Türen. Zu Beginn dieser Geschichte schreit die Frau ihre ganze Not vor Elisa und vor Gott heraus. Am Ende kennt sie den, dem ihr Mann gedient hat, dem er sein ganzes Leben anvertraut hat. Gott hat die zerbrochenen Herzen im Blick. Er kann Wunden heilen und er kann helfen. Ob sie wohl die Frau froh und erleichtert war? Das Ergebnis war, ja, sie kommt zu Elisa und sagt es ihm. Sie erzählt ihm, was geschehen ist. Und das Ergebnis ist, er geht hin und sagt zu ihr schon wieder, geh hin, geh hin. Aber diesmal macht sie sicherlich sehr froh. Diesmal ist sie glücklich, weil sie darf das Öl verkaufen, um die Schulden zu bezahlen und von dem Übrigen weiter zu leben. Gott hat also mit seinem Eingreifen dafür gesorgt, dass die Vergangenheit, die nicht so gelaufen ist, wie die Frau sich das gedacht hat, wie der verstorbene Mann sich das gedacht hat, wie die Kinder sich gedacht haben, dass diese Vergangenheit geregelt wurde. Elisa sagt nicht, wow, nun nimm das Geld und lebe glücklich und zufrieden und am besten haust du ab weit, weit weg, damit der Schuldner dich nicht erwischt. Nein, er sagt zu ihr, geh hin, regel das. Regel das, was da an Schulden da ist. Regel das, was da falsch gelaufen ist. Elisa, kannst du das nicht machen, bitte? Du kannst so toll reden. Nee, geh du hin, regel das, verkaufe das Öl und dann von dem Rest sollst du leben. Übrigens, sie wird dann anschließend nicht sorgenfrei sein. Nicht sorgenfrei, aber sorglos. Ist da ein Unterschied? Ich denke ja. Sie wird Sorgen haben, sie wird sich Sorgen machen. Wir haben es vorhin in dem Lied gehört. Es gibt manchmal schlaflose Nächte. Ja, aber in dem Lied kam genauso zum Ausdruck, so wie hier auch, jawohl, ich weiß einen, der alles in der Hand hält. Ich kenne diesen Gott. Nicht nur vom Hörensagen, nicht nur von dem, was mein Mann erzählt hat, nicht nur von dem, was vorne in der Predigt gesagt hat, nicht nur von dem, was meine Verlobte mir erzählt hat. Nein, ich selber habe diesen Herrn und Heiland kennengelernt. Das ist eigentlich die Einladung heute Morgen für uns. Jesus sagte oft zu seinen Jüngern, ihr Kleingläubigen. Er hat den großen Glauben des römischen Hauptmanns gelobt und zu den zwei Blinden hat er gesagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Bist du ein Kind Gottes? Dann sammel die leeren Gefäße in deiner Umgebung, damit alle diesen guten Gott selbst in ihrer Not kennenlernen. Und wie gesagt, ob dein Glaube groß oder klein ist, Gott möchte dich füllen, wenn du auf dem Weg mit ihm bist. Deswegen steht im Mittelpunkt nicht das große, tolle Wunder, sondern die Frage an uns heute Morgen, was hast du? Was kannst du? Was möchte Gott bei mir und dir ganz konkret gebrauchen? Wenn wir jetzt lesen, steht auch dort vorne auf der Folie, können wir mitlesen, 2. Korinther 9, Verse 8 und 9, da steht, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle, nochmal, allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, nicht überreich beschenkt, zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Diese Ewigkeit, auf die jeder von uns zulebt. Jeder von uns steht vor der Ewigkeit. Und wir leben jetzt schon drin. Die Frage von Gott, der nicht nur auf die Sachen schaut, die du hast, nicht nur auf deine Hände und Füße, auf deinen Mund, der schaut in dein Herz. Und er fragt, was hast du? Und dann erleben wir diese Liebe Gottes. Und das ist die Einladung heute Morgen. Möchtest du Gottes Liebe erleben? Dann bekenne deine Armut wie diese Frau. Dann geh zu Jesus, sage ihm, Herr, ich habe nichts, bitte fülle du mich. Er wird es tun, das hat er versprochen. Diejenigen, die suchen, von denen wird er sich finden lassen. Wenn du sagst, ich bin ein Kind Gottes, dann such du diese leeren Gefäße und fülle sie. Gott wird es dir geben, nicht du mit deiner Kraft, nicht du mit deinem Können, sondern wirklich Gott. Und das ist auch das, was wir aus dieser Gebetsgemeinschaft, die wir vorhin gemeinsam hatten, mitnehmen können in die Woche. Du in deiner Not, ich in meine, dort wo wir sind, dort wo wir stehen. In Ewigkeit. Amen.